Müllers Regeln. Diejenigen, die sich mit der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft befassen, studieren die Heilige Schrift nach demselben Plan, den Vater William Müller angenommen hat. Ellen White in Review and Herald, 25. November 1884. William Müllers Regeln biblischer Interpretation, einschließlich ganzer Bibelpassagen. Aus Memoirs of William Müller von Sylvester Bliss, 1853, Seiten 70 bis 72, siehe auch Review and Herald, 16. März 1868. Auf das wir intelligent vorgehen, werde ich einen Auszug oder zwei aus Mr. Müllers Regeln der Interpretation geben, welche im Grunde die eines jeden gewissenhaften Auslegers des Wortes Gottes sind. James White, Review and Herald, 16. September 1951. Beim Studieren der Bibel habe ich die folgenden Regeln als einen großen Dienst für mich selbst empfunden und gebe sie nun der Öffentlichkeit auf besonderem Wunsch weiter. Jede Regel sollte gut studiert werden, in Verbindung mit den Stellenangaben der Schrift, damit der Bibelschüler überhaupt aus ihnen Nutzen ziehen kann. Regel 1. Jedes einzelne Wort ist wichtig in Bezug auf das in der Schrift dargelegte Thema. Beweis: Matthäus 5, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Regel 2. Die gesamte Schrift ist notwendig, und sie kann durchaus durch sorgfältige Interpretation und fleißiges Studium verstanden werden. Beweis: 2. Timotheus 3, Vers 15 bis 17. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Regel 3. Nichts von dem, was in der Schrift offenbart worden ist, kann oder wird denen vorenthalten werden, die im Glauben darum bitten und nicht wanken. Beweise: 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Matthäus 10, Verse 26 und 27. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finsteren sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Philipper 3, Vers 15. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Jesaja 45, Vers 11. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Wegen der Zukunft befragt mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Johannes 14, Vers 13. Und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Jakobus 1, Verse 5 und 6. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. 1. Johannes 5, Verse 13 bis 15. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Regel 4. Um einen grundlegenden Lehrpunkt zu verstehen, musst du alle Schriftstellen zu diesem Thema zusammenbringen. Dann lass jedes einzelne Wort wirken, und wenn du eine Theorie formulieren kannst, ohne einen Widerspruch zu finden, dann kannst du nicht falsch liegen. Beweise. Jesaja 28, Vers 7 bis 29. Aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschtrank. Priester und Prophet sind vom Rauschtrank berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschtrank. Sie sehen nicht mehr klar, urteilen unsicher. Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz. Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. So wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden. Und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist, weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwimmen. Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Ja, sie wird jeden Morgen daherkommen, bei Tag und bei Nacht, und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören. Denn das Bett wird so kurz sein, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann, und die Decke so schmal, dass man sich nicht in sie einwickeln kann. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perasim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon, um sein Werk, ja, sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit, ja, seine unerhörte Arbeit zu verbringen. Und nun treibt keinen Spott, dass eure Fesseln nicht fester gemacht werden, denn ich habe von dem Herrscher, dem Herrn der Herrscharen gehört, dass Vertilgung und Strafgericht über das ganze Land beschlossen ist. Horcht auf und hört meine Stimme, gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt der Ackersmann den ganzen Tag, um zu säen? Zieht er Furchen und eckt er auf seinen Acker den ganzen Tag? Ist's nicht so, wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und spellt an seinen Rand. Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott. Er unterwies ihn, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er drischt es nicht unaufhörlich aus. Selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn der Herrscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Sprüche 19, Vers 27. Lass ab davon, auf Unterweisung zu hören, mein Sohn, wenn du von den Worten der Erkenntnis doch abweichen willst. Lukas 24, Verse 27, 44 und 45. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Römer 16, Vers 26. Das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Jakobus 5, Vers 19. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr. 2. Petrus 1, Vers 19 und 20. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Regel 5. Die Schrift muss ihr eigener Ausleger sein, weil sie den Maßstab in sich selbst trägt. Wenn ich mich auf einen Lehrer verlasse, dass er mir die Schrift auslegt und er dabei über die Bedeutung der Schrift mutmaßen würde oder ihr eine ganz bestimmte Bedeutung entsprechend seinem speziellen Glaubensbekenntnis zu geben wünscht oder weil er dadurch weise erscheinen würde, dann ist nicht die Bibel mein Maßstab, sondern seine Mutmaßung, sein Wunsch, sein Glaube oder seine Weisheit. Beweise. Psalm 19, Verse 9 bis 13. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Psalm 119, Verse 97 bis 105. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Matthäus 23, Verse 8 bis 10. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 16. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Hesekiel 34, Verse 18 und 19. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Lukas 11, Vers 52. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Maleachi 2, Verse 7 und 8. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Regel 6. Gott hat kommende Ereignisse durch Visionen, Bilder und Gleichnisse offenbart. Und auf diese Weise sind die gleichen Dinge durch verschiedene Visionen oder in verschiedenen Bildern und Gleichnissen oftmals wieder und wieder offenbart. Wenn du sie verstehen willst, musst du sie alle zu einem Ganzen zusammenfügen. Beweise. Psalm 89, Vers 19. Damals hast du durch ein Gesicht geredet mit deinem Getreuen und gesprochen: Ich habe die Hilfe einem Helden übertragen, einen Auserwählten aus dem Volk erhöht. Hosea 12, Vers 10. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Habakuk 2, Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Hebräer 9, Verse 9 und 24. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Psalm 78, Vers 2. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Matthäus 13, Vers 13. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. 1. Mose 41, Verse 1 bis 32. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil, und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nil Gras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Sie traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte zum 2. Mal, und siehe, da wuchsen 7 Ähren auf einem einzigen Halm. Die waren voll und gut. Und siehe, nach diesen, da sproßten 7 Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung, und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es, und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so, wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt, und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Da sprach der Pharao zu Josef: Siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils, und siehe, da stiegen aus dem Nil 7 wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die im Nilgras weideten, und siehe, nach ihnen stiegen 7 andere Kühe herauf, dürftig und von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib. Im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässlichen gesehen. Und diese mageren, hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten wohlgenährten Kühe. Als sie aber diese verschlungen hatten, merkte man nichts davon, denn sie waren so hässlich wie zuvor. Da erwachte ich, und ich sah weiter in meinem Traum, und siehe, 7 volle und gute Ähren wuchsen auf einem einzigen Halm. Und siehe, nach ihnen sproßten 7 dürre Ähren hervor, mager und vom Ostwind versenkt, und die mageren Ähren verschlangen die 7 guten Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da sprach Josef zum Pharao: Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun soll. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre, und die 7 schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind 7 Jahre, ebenso die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Hungerjahre sein. Darum sagte ich zu dem Pharao: Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten, und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. und die Hungersnot wird das Land aufzehren, so dass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Daniel 2, Verse 7 und 8. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Apostelgeschichte 10, Verse 9 bis 16. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal. Dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Regel 7: Visionen sind immer als solche erwähnt. Beweis: 2. Korinther 12, Vers 1. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Regel 8: Symbole haben immer eine übertragene Bedeutung und werden in der Prophetie viel benutzt, um zukünftige Dinge, Zeiten und Ereignisse darzustellen. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Berge, die Regierungen bedeuten, Tiere, die Königreiche bedeuten, Wasser, die Völker bedeuten, Lampen, die Gottes Wort bedeuten, Tage, die Jahre bedeuten. Beweise: Daniel 2, Vers 35 und 44. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Daniel 7, Verse 8 und 17. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Offenbarung 17, Vers 1 und Vers 15. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Hesekiel 4, Vers 6. Wenn du aber diese Tage vollendet hast, so lege dich das zweite Mal auf deine rechte Seite und trage die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang. Je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Regel 9. Gleichnisse werden als Vergleiche benutzt, um bestimmte Themen zu illustrieren. Sie müssen auf die gleiche Weise wie Symbole durch das Thema und die Bibel erklärt werden. Beweis: Markus 4, Vers 13. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Regel 10. Symbole haben manchmal zwei oder mehr Bedeutungen, so wie beispielsweise der Tag ein Symbol für drei verschiedene Zeitperioden darstellen kann. Beweise: Erstens, unbestimmte Zeit. Prediger 7, Vers 14. Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen. Wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Zweitens, bestimmte Zeit. Ein Tag für ein Jahr. Hesekiel 4, Vers 6. Wenn du aber diese Tage vollendet hast, so lege dich das zweite Mal auf deine rechte Seite und trage die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang. Je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Drittens, ein Tag für 1000 Jahre. 2. Petrus 3, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn du die richtige Auslegung anwendest, wird sie mit der Bibel harmonieren und einen vernünftigen Sinn ergeben, ansonsten nicht. Regel 11. Wie kann man wissen, wann ein Wort symbolisch gebraucht wird, wenn es so, wie es dort steht, einen vernünftigen Sinn ergibt und den einfachen Naturgesetzen keine Gewalt antut, dann muss es wörtlich verstanden werden. Andernfalls ist es symbolisch gemeint. Beweise: Offenbarung 12, Verse 1 und 2. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Offenbarung 17, Verse 3 bis 7. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Regel 12. Um die wahre Bedeutung von Symbolen zu erfahren, gehe deinem bildlichen Wort in der Bibel nach und so du es erklärt findest, wende es auf dein Symbol an. Wenn es einen vernünftigen Sinn ergibt, brauchst du nicht weiter zu suchen. Wenn nicht, suche weiter. Regel 13. Wie kann man wissen, ob man für die Erfüllung einer Prophetie das richtige historische Ereignis zugeordnet hat? Wenn du zu dem Schluss kommst, dass jedes einzelne Wort der Prophezeiung, nachdem du die Symbole verstanden hast, sich buchstäblich erfüllt, dann kannst du sicher sein, dass dein geschichtliches Ereignis das korrekte Ereignis ist. Aber wenn ein Wort keine Erfüllung hat, dann musst du nach einem anderen Ereignis schauen oder seine zukünftige Entwicklung abwarten. Denn Gott trägt dafür Sorge, dass die Geschichte und die Prophetie übereinstimmen, sodass seine wahren gläubigen Kinder nie beschämt sein müssen. Beweise: Psalm 22, Vers 5. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Jesaja 45, Verse 17 bis 19. Israel aber wird durch den Herrn errettet mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht beschämt noch zu Schanden werden in alle Ewigkeiten. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer, der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Ich habe nicht im Verborgenen geredet, in einem dunklen Winkel der Erde. Ich habe zu dem Samen Jakobs nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Ich, der Herr, rede, was recht ist, und verkündige, was richtig ist. 1. Petrus 2, Vers 6. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, wertvollen Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Offenbarung 17, Vers 17. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Apostelgeschichte 3, Vers 18. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Regel 14. Die wichtigste Regel von allen ist, dass du echten Glauben hast. Es erfordert einen Glauben, der in Prüfungen bereit ist, Opfer zu bringen, das Liebste auf Erden hinzugeben, die Welt und alle ihre Wünsche, die Persönlichkeit, die Lebensweise, den Beruf, Freunde, Einfluss, Bequemlichkeiten und weltliche Ehren. Wenn irgendeines dieser Dinge unserem Glauben an eine Wahrheit in Gottes Wort im Wege stehen würde, bewiese das, dass unser Glaube umsonst ist. Auch können wir keinen wahren Glauben haben, solange einer dieser falschen Beweggründe in unserem Herzen lauert. Wir müssen glauben, dass Gott sein Wort niemals bricht. Wir können darauf vertrauen, dass er, der über die Sperlinge wacht und die Haare auf unserem Haupt zählt, auch die Übersetzung seines eigenen Wortes beaufsichtigt. Er umgibt es mit einem Schutzwall. Wer Gott mit allem Ernst vertraut und sich vorbehaltlos auf sein Wort verlässt, wird die Wahrheit nicht weit verfehlen. Das würde Gott verhindern, selbst dann, wenn derjenige kein Hebräisch oder Griechisch versteht. Dies sind einige der wichtigsten Regeln, die im Wort Gottes enthalten sind. Wenn ich sie annehme und ihnen folge, werde ich eine systematische Ordnung darin finden. Und wenn ich nicht völlig irregeleitet worden bin, habe ich durch ihre Anwendung entdeckt, dass die Bibel in ihrer Gesamtheit eines der einfachsten, klarsten und verständlichsten Bücher ist, das je geschrieben wurde, das den Beweis seines göttlichen Ursprungs in sich selbst trägt und voller Erkenntnisse ist, die sich unser Herz nur wünschen und sich daran erfreuen kann. Ich habe entdeckt, dass die Bibel ein Schatz ist, den die Welt nicht für Geld kaufen kann. Sie gibt uns in unserem Glauben einen stillen Frieden und eine feste Hoffnung für die Zukunft. Sie hält uns aufrecht in Widrigkeiten und lehrt uns, im Wohlergehen demütig zu bleiben. Die Bibel macht uns bereit, andere zu lieben und ihnen Gutes zu tun und den Wert einer Seele zu erkennen. Sie lässt uns kühn und tapfer für die Wahrheit eintreten und stärkt unseren Arm, um dem Irrtum entgegenzutreten. Die Bibel gibt uns eine mächtige Waffe, um den Unglauben niederzureißen und macht uns mit dem einzigen Gegenmittel gegen die Sünde bekannt. Sie lehrt uns, wie der Tod bezwungen werden kann und wie die Fesseln des Grabes zerrissen werden. Sie erzählt uns von zukünftigen Ereignissen und zeigt uns die dafür notwendige Vorbereitung. Die Bibel gibt uns Gelegenheit, uns mit dem König aller Könige zu unterhalten und offenbart uns den allerbesten Gesetzeskatalog, der je erlassen wurde. Dies ist nur eine schwache Wiedergabe ihres Wertes. Aber wie viele verschmachtende Seelen behandeln sie trotzdem mit Gleichgültigkeit oder, was dem an Schaden gleichkommt, behandeln sie als ein verborgenes Geheimnis, das man nicht erkennen kann. O mein lieber Leser, mach die Bibel zu deinem hauptsächlichen Studienobjekt. Prüfe sie gründlich und du wirst herausfinden, dass sie alles das ist, was ich gesagt habe. Ja, wie die Königin von Saba wirst du sagen, dass dir nicht die Hälfte gesagt wurde. Die Theologie, die an unseren Schulen gelehrt wird, ist immer auf irgendein spezielles Glaubensbekenntnis gegründet. Vielleicht kann man mit dieser Art lehren ein leeres Gehirn beeindrucken, aber das Endresultat wird immer Fanatismus sein. Ein freies Bewusstsein wird nie nur mit den Ansichten eines anderen zufrieden sein. Wenn ich die Jugend in Theologie zu unterrichten hätte, würde ich mir als erstes ein Bild über ihre geistigen Fähigkeiten und ihren Verstand machen. Wenn sie gute Voraussetzungen böten, würde ich sie die Bibel selbst studieren lassen und sie ungebunden hinausschicken, der Welt Gutes zu tun. Aber wenn sie keinen Verstand hätten, würde ich ihnen den Stempel eines anderen Verstandes aufdrücken, Fanatiker auf ihre Stirn schreiben und sie als Sklaven hinausschicken. William Miller.